Das Wissen um die Parfumherstellung ist seit 2018 Weltkulturerbe. In Frankreich wird vor allem in und um die Parfumhauptstadt Grasse produziert, unter anderem im unweit gelegenen Valoris, in einer Kooperative, die sich als einzige Parfumfabrik in Frankreich ausschließlich den Orangenblüten verschrieben hatte. Zumindest so lange, bis Weltwirtschaftskrise und Weltkrieg, Frost und Städtebau, Billigkonkurrenz und synthetische Produkte der Tradition fast den Garaus gemacht haben. Seit wenigen Jahren wird die Kooperative jetzt wiederbelebt. Unzählige Orangenbäume werden gepflanzt, auch weil große Parfümhersteller das teure Neroli für ihre Produkte brauchen, ein ätherisches Öl aus der Orangenblüte. Stefanie Markert war vor Ort.
In Valoris sind Orangenblüten heilig. Hier wird den Fleur d'Oranger gar eine Messe gelesen, mit einem Korb voller Orangen vor dem Altar.
Mit großer Freude feiern wir jedes Jahr die Orangenblüte und ihre Ernte. Für die Bitterorange ist unsere Kommune bekannt. Und unser Fest erinnert uns an unsere Traditionen und Wurzeln, die wir heute lebendig werden lassen.
Citrus aurantium, der Bigaradier-Baum, übersetzt Pomeranze oder Bitterorange, steht im Mittelpunkt. Eine Fürbitte für alle Orangenbauern gehört auch dazu. Und ein Umzug in bunten Trachten. Die Frauen mit ihren weißen Hauben tragen Flechtkörbe mit Orangenwasserbroten oder Duftsäckchen aus der Kirche, 5 Kilometer oberhalb der Filmstadt Cannes. Die Herren mit Strohhut zirkeln Schubkarren voller Zitrusfrüchte, die unter sattgrünen Orangenblütenzweigen hervorlugen durch die Gassen. Auf dem Festplatz der Orangenkooperative namens Nerolium oder Nerolium brutzelt bereits die traditionelle Socca. Hauchdünne Fladen sind das aus Kichererbsenmehl und Olivenöl, auf wagenradgroßen Blechen gebacken. Und die Teilnehmer des Wettbewerbs um das beste Fugassett, ein mit Orangenblütenwasser parfümiertes Weißbrot, präsentieren sich der Jury. Unterm weißen Partyzelt wartet Vizebürgermeister Christoph Funk mit einer Festrede auf die in Frankreich so einzigartige Orangenblütenkultur.
Dieses Erbe gehört zu unserer Identität. Die Bitterorange wurde Anfang des 14. Jahrhunderts an der Côte d'Azur eingeführt. Auf unseren Hügeln die perfekte Alchemie, das richtige Mikroklima und einen nährreichen Boden.
Die Einheimischen würden die Kultur mit Liebe und Leidenschaft hegen.
Wer hier aufgewachsen ist, erinnert sich daran, dass die Eltern den Babys Orangenblütenwasser auf den Nuckel getröpfelt haben, damit sie besser einschlafen konnten. Keine KI und kein synthetisches Molekül kann das besser als die Natur.
Ein Trumpf dieser kleinen Bitterorangensorte, die massiv seit Ende des 19. Jahrhunderts für die Parfümfabriken in Grasse angebaut wurde. Alles ist verwendbar. Zu Jahresbeginn werden die Früchte geerntet, um daraus Marmelade zu kochen. Im Mai werden die Blüten gepflückt. Das Destillat aromatisiert Kuchen und Getränke. Die essentiellen Öle finden in Kosmetik und Pharmazie Verwendung. Vizebürgermeister Christoph Funk plaudert aus, was oft nur hinter vorgehaltener Hand erzählt wird.
Das Neroli aus unseren Orangenblüten wird exklusiv an das Haus Chanel verkauft. Der wertvolle Nektar fließt in die Komposition großer Parfums, wie das Nummer 5 ein. Welch große Werbung für unsere Gemeinde auf internationaler Ebene.
Neroli wirkt dabei nicht als Duftstoff, sondern als Fixator der Düfte auf der Haut. Die Kultur war vorher am Boden, aber
2020 hat Chanel ein Programm aufgelegt, um bei uns 600 Bitterorangenbäume neu zu pflanzen und dadurch die Produktion zu verzehnfachen. So soll der Wirtschaftszweig wieder angekurbelt und gesichert werden. Seien wir stolz auf unser Erbe.
Das sind nicht nur die Einheimischen, sondern sogar die Zugezogenen, wie Manuel aus Deutschland.
Ich komme gerne zum Fest, jedes Jahr. Ich wohne hier seit über 25 Jahren. Sehr schön, abwechslungsreich und man trifft immer sehr viele Leute, weil das ein kleines Dorf ist. Es ist wirklich, wirklich nicht nur ein Touristenort, sondern auch ein Kulturort. Ich habe da drüben noch eine Veranstaltung gesehen, die eben halt sich um die Pflanzen kümmert. Apfelbäume, Zitronen, Orangen. Und so bin ich gerne hier dabei. Wir haben selbst Orangenbäume, wir pflücken sie, wir bearbeiten sie auch.
Die Pflanzenkümmerer, das sind Wassim Benzarti und seine Kommilitonen von der Berufsschule für Gartenbau im nahen Antibes. Sie haben an ihrem Stand Infotafeln und ein Metallgitter aufgestellt, in dem Samen in Reagenzgläsern mit Nährlösungen reifen.
Unser Projekt ist es, In-vitro-Kulturen der Bitterorange anzulegen. Wir züchten die Pflanzen, setzen sie dann auf Substrat, denn das geht schneller, was sonst mindestens ein Jahr dauert. Dazu haben wir die Pflanzen mit unserer Methode in 2 Monaten gebracht. Die Kultur wird dadurch auch widerstandsfähiger. Wir fördern sie, weil sie jüngst in der Region verloren ging.
Damit nichts verloren geht in dem Dorf mit immerhin fast 30.000 Einwohnern, gibt es einen sehr aktiven Traditionsverein, das Comité de la Saint-Sauveur. Präsident ist Philippe Moutier, ein Hansdampf in allen Gassen, denn er ist auch Leiter des lokalen Tourismusbüros. Er kennt sich aus.
Man braucht 1.000 Kilogramm Orangenblüten und die wiegen ja fast nichts, um 1 Kilo essentielles Öl daraus herzustellen. Wie teuer das ist, können Sie sich vorstellen.
Die Preise können im 5-stelligen Bereich liegen. Philippe schwört auf ein erschwinglicheres Erzeugnis.
Der Orangenwein ist ein typisches lokales Produkt. Es ist ein Rosé, in den Orangenblüten mazeriert oder ausgelaugt worden sind. Jeder stellt seinen eigenen Orangenwein her. Ich mache 30 Liter. Den trinkt man gekühlt als Aperitif.
Ein Aperitif.
Der Tourismusmanager weiß, warum die Tradition fast verloren gegangen wäre.
In den 1970er Jahren haben wir durch den steigenden Immobiliendruck Orangenplantagen verloren. Die Parfumindustrie konnte nicht mehr ausreichend beliefert werden. Nun sind wir aber in einer Wiederaufforstungsphase, denn es gibt eine starke Nachfrage.
Vor dem inneren Auge des quirligen Festorganisators Philippe Moutier scheint sich dennoch ein Film abzuspulen.
Früher sah man auf allen Hügeln Orangenhaine. Jetzt ist alles bebaut. In manchen Gärten haben vielleicht 3 bis 4 Bäume überlebt. Aber einige größere Eigentümer haben wir noch.
Wenn sie früh ihre pastellgrünen Fensterläden öffnet, ströme intensiver Duft herein, besonders an heißen Tagen. René Pugy ist 87 und atmet tief ein. Sie lebt hoch über der Küste auf einer Bitterorangenplantage. Die elegante Dame mit Sonnenbrille und adrettem kurzem Silberhaar biegt behutsam einen Zweig herunter. Im satten Grün zarte, weiße, jasminartige Blüten mit gelben Stempeln und Staubblättern. Das nennt man Maistrauß. Er hat verschieden große Knospen. Sehen Sie, wie klein die hier noch ist? Dann die größeren und hier die offene Blüte. Nur die sammeln wir. Das ist delikater als Rosenpflücken, denn beim Abzug dürfen die Knospen nicht mit abfallen, sonst ist die Ernte weg. Nach 3 Tagen haben sich die großen Knospen zu Blüten geöffnet und wir sammeln erneut ab. Dafür legen wir Laken auf die Erde und die Blüten fallen darauf. Eine 3-beinige Holzleiter steht zwischen den nicht allzu hohen Bäumen. Unter einigen liegen große Jutestoffbahnen. René Pugy ist sozusagen unter den Bitterorangen geboren, denn die Wehen bekam ihre Mutter einst mitten bei der Ernte. Sie zeigt auf einen Wasserspeicher. Von Juli bis Oktober müssen wir gießen, aber nicht zu viel. Ist es sehr heiß, bewässern wir 2-mal die Woche, pro Baum 15 Liter, sonst 1-mal alle 10 Tage. Alles eine Frage der Nuance. René Pugy stößt ein Gartentor auf. Einer ihrer 3-4 Helfer, Vincent, pult mit braun gebrannten Händen die Blätter aus einem Bergblüten. Das sind Spezialisten, die können das, lobt die Chefin. Vincent pflückt schon 30 Jahre, 3 Wochen Arbeit pro Saison, mit der er sich die Rente aufbessert. Mein Großvater war Landwirt und hat 400 Bäume gepflanzt, aber 1986 gab es viel Frost. Nicht alle Bäume erholten sich, andere waren alt. Mir bleiben 115 Bäume. Nur 3 bis 4 von uns Eigentümern haben mehr als 100 Bäume. Sie sind voller Ressourcen. Ihre Familie zieht mit. Die Enkelin sei extra hergezogen und das Haus des Sohnes liegt in Sichtweite. Circa 300 Kilogramm Blüten ernte sie. Den Erlös verrät René Pugy nicht.
Alors ça, ça se dit pas.
C'était un amusement pour nous.
Mit meinem Mann war das ein Spaß, sich um die Bäume zu kümmern. Jetzt bekomme ich die Arme nicht mehr hoch und die Beine nicht mehr runter, also bezahle ich meine Helfer und will nur die Betriebskosten hereinbekommen. Denn ich hänge an meiner Plantage. Ich möchte, dass sie so erhalten bleibt. René Pugil lässt die Blüten in Säcken kurz in ihrer kühlen Garage ruhen und fährt sie dann mit dem Auto runter zur Kooperative. Die leitet sie mit fast 90 auch. Das sind die Heizkessel. Im Ersten Weltkrieg hat die Kooperative, die immer auf Orangenblüten spezialisiert war, sich für den Nachschub sogar eine Kohlemine gekauft. Um 80 Tonnen Blüten pro Tag zu destillieren, brauchte man schon Material. Kessel? René Pugy steht eher vor gemauerten Hochöfen. An Eisenbeschlägen das Datum 1905. Die Kooperative hat in ihrer ältesten Fabrik im Ortsteil Golfe-Juin vor nicht allzu langem ein Ökomuseum eingerichtet. Alles erinnert dort an die Hochzeiten. Vor 120 Jahren, als die Kooperative gegründet wurde, waren hier keine Touristen, aber viele Baumbesitzer, die ihre Blüten brachten. Im Rekordjahr 1912 wurden rund 2000 Tonnen Blüten geerntet. Fast genauso viele Mitglieder hatte die Kooperative einst. Nach dem Ersten Weltkrieg schloss sie einen Vertrag mit dem Vater der modernen Parfümindustrie, mit François Coty, ab. Unter einer Glasplatte sieht man im Museum bis heute die gemauerten Zisternen, in denen das Orangenblütenwasser gespeichert wurde. Heute gibt es noch rund 60 Produzenten in der Gegend. Während die Bitterorangenkonfitüre boomt, hat sich die Verarbeitung der Blüten in 100 Jahren fast durch 1000 geteilt. Nur noch 3 Tonnen verarbeitet die Kooperative. Immerhin, die Renaissance ist eingeläutet. Im Museum kann man unter Glasglocken Öle, Samen, Blätter und noch unreife grüne Bitterorangen erschnuppern.
Alors, la bigarade verte, voilà.
Die unreife Frucht hat man früher aufgefädelt, getrocknet und an die Hersteller von Aperitif verkauft. René Pugy motiviert mit der Kooperative alle, wieder Bigaradiers zu pflanzen. Auch 600 wieder aufgeforstete Bäume hat sie im Blick. Sie sind schön, gut gewachsen, aber ernten können wir frühestens nach 10 Jahren. Man muss warten. Seit 3 Jahren sind wir Bio, ein Verkaufsargument mehr. René Pugil belebt eine Tradition, geht aber mit der Zeit. Die Plantagenbesitzerin und kooperative Chefin ist jung geblieben und sie hat Humor.
Un jour, il y a le chimiste de Chanel.
Eines Tages war Chanels Nase hier, also der Chefparfümeur. Mein selbstgemachter Orangenwein wurde verkostet. Die Kamille hatte herausgeschmeckt und gefragt, geben Sie mir das Rezept? Ich habe geantwortet, geben Sie mir das vom Parfum Nummer 5? Provenzalische Reigen beim Orangenblütenfest. Auch René Pugy ist gekommen als Ehrengast. Der Tanzclub schlägt mit Tambourin und Stöcken den Takt. Nein, die provenzalische Hymne über einen heiligen Kelch, der Energie und Enthusiasmus ausschütten soll, fehlt nicht beim Fest der Orangenblüte in Valoris. Die Gemeinde besinnt sich mit Elan auf ihr Erbe und das beginnt sich auch auszuzahlen.
Nicht ganz so beschaulich wie in Valoris geht es rund 900 Kilometer weiter südwestlich in der Region um das spanische Oropesa zu. Dort liegt die riesige Ferienanlage Marina d'Or, die als Symbol des spanischen Baubooms der 90er Jahre gilt. Nach einigen Krisen und Pleiten verkam das ehemalige Urlaubsparadies zur Geisterstadt. Nun soll die Region wiederbelebt werden unter der Prämisse der Nachhaltigkeit. Ob das gelingt, ist natürlich fraglich. Wie sich Urbanisierung und der Massentourismus auf die Gegend und die Natur auswirken, dazu eine Reportage von Lisa Steck.
Umweltschützer Enrique Luque fährt mit mir auf der schmalen Straße, die den Naturpark Cabanes Torreblanca vom Baugebiet trennt. Links eine 8-stöckige Ferienapartmentanlage, rechts aber auch noch Schilf, Zirpen und Feuchtgebiet.
Vale, construir apartamentos como esos. Vale? Y aquí está, y esto ya es parque natural.
Das wird hier auch noch alles zugebaut, hier direkt am Naturpark. Ich fahre mit dir jetzt zur Albufeira de Oropesa. Dann kannst du dir selbst ein Bild davon machen, wie die Bebauung hier alles kaputt macht, ganz egal, ob es geschützte Natur ist. Überall nur Beton, 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 für so viele Menschen wie möglich.
Angefangen hat die ganze Urbanisierung der Gegend in den 90ern mit einem großen Namen, Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones. Ein gigantischer Ferienkomplex bei Oropesa del Mar. Eine riesige Werbewelle hat den Slogan damals ins kulturelle Gedächtnis Spaniens gespült.
Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones, dígame.
Geworben wurde damals mit absoluten Superlativen. Weißer Sand importiert aus der Karibik, 3 Golfplätze und eine künstliche Skipiste in Strandnähe. Doch nach Krisenpleiten und Millionenschulden wurde das ehemalige Urlaubsparadies nach der Pandemie zur Geisterstadt. Seit letztem Jahr gibt es neue Investoren. Vizepräsident Javier García sucht nach einem neuen Image. Wir treffen uns an einer der 3 Poolanlagen.
Meiner Meinung nach sind Orte wie Magic World gut für die Umwelt. Menschen werden hier an einem Ort versammelt, der restliche Raum bleibt frei für andere Spezies. Damit bleibt die Schönheit der Natur verschont.
Die neue Ferienstadt Magic World Resort umfasst 5 Hotelhochhäuser, 3 Wasserparks, 2 Themen- und einen Freizeitpark und unzählige Restaurants, alles an einem Ort. Luis Miret Pastor ist Experte für Tourismus an der Universität Valencia und teilt eine überraschende Erkenntnis. Das hohe Bauen, gegen das viele Vorurteile haben, sei in Wahrheit eigentlich nachhaltiger als ein Bauen in die Breite, sagt der Experte. Die vielen kleinen Ferienhäuser beanspruchten viel mehr Fläche.
El problema de España es que hemos hecho uno sin renunciar al otro. Benidorm está la playa.
Das Problem hier ist, dass in die Höhe gebaut wurde und trotzdem in die Breite. Das ist dann natürlich besonders schlecht für die Umgebung.
El problema es que al final es un modelo también muy depredador con el territorio.
So wie in Marina d'Or. Für den Bau hat man in den 90ern den Fluss Chinchilla versetzt und in einen Betonkanal umgeleitet. Die Umgebung trocknete weiter aus, so auch die Albufera de Oropesa. Heute kaum mehr als ein schmutziges Wasserloch. Umweltschützer Enrique erklärt mir, dass hier heimlich immer mehr Erde aufgeschüttet werde, um Platz für Parkplätze zu schaffen.
Sie ergaunern sich Gelände und trocknen am Ende alles aus. Hier nisten verschiedene Vogelarten, wie kleine Bachstelzen. Siehst du sie?
Es gibt aber auch Fortschritte. Vor vielen Jahren haben Umweltschützer vor Gericht erkämpft, dass der Rest der Albufera nicht mehr angetastet werden darf. In einem alten Dorf, nur ein paar Kilometer weiter an der Küste entlang, bekommt man die rasante Urbanisierung ebenfalls zu spüren. Angeschmiegt an die Südseite des Naturparks Cabanes Torreblanca liegt Torre La Sal. Eine Handvoll Häuschen, direkt am Strand, vor über 100 Jahren von Fischern gebaut. Jetzt droht ihnen der Abriss. Die Haustüren sind offen, nur mit Vorhängen bedeckt, die sanft in der Brise wehen. An ihrer Veranda treffe ich auf Mercedes, die hier bereits in der 5. Generation wohnt.
Al final, lo que quieren es edificar.
Am Ende wollen sie hier bauen. Um uns herum bereiten sie schon alles vor. Wir kommen hier aus ganz einfachen Verhältnissen. Das waren hier Fischer und Bauern.
Das Dorf soll geräumt werden auf Anordnung von der valencianischen Regierung. Offiziell geht die Begründung so: Mit dem steigenden Meeresspiegel stehen die Häuser zu nah am Wasser. Die Überschwemmungsgefahr wird dadurch zu hoch. Mercedes vermutet allerdings wirtschaftliche Interessen.
Wenn
hier ein Hotel stünde, würde das der Stadtverwaltung natürlich mehr Geld einbringen. Dahinter steht ein finanzielles Interesse. Es geht nicht darum, die Küste zu retten.
Anstatt die Menschen aus Torre La Sal zu vertreiben, sollten Dämme gebaut werden, um die Menschen vor dem Wasser zu schützen, findet Mercedes. Denn dass das Meer immer näher kommt, das merke man hier schon deutlich. Auch vor dem Magic World Resort muss regelmäßig künstlich Sand aufgeschüttet werden, damit der Strand für die Gäste nicht verschwindet. Die Pläne aus den 2000ern, den Sand aus der Karibik zu importieren, sind aber schon lange über Bord geworfen. Teresa hat ein Ferienapartment neben dem Resort. Am Strand komme ich mit ihr ins Gespräch.
Wir haben fast keinen Strand mehr. Auch wenn sie Sand nachschütten, das Problem lösen sie damit auf Dauer nicht. Jedes Jahr aufs Neue, es gibt einfach keinen Sand.
Dass das ehemalige Marina d'Or wiederbelebt wird und sich die Betreiber und auch die Stadtverwaltung dadurch wieder mehr um die Gegend kümmern müssen, finden einige Anwohner hier gut. So auch Christina, die sich während des Baubooms in den 90ern eins der Apartments von Marina d'Or gekauft hat.
Ich finde es phänomenal, dass die neuen Besitzer dem Ganzen den Anstoß geben, den es bitter nötig hat. Wir haben hier viel Geld investiert. Ich finde es großartig.
Durch die Immobilienkrise und die finanziellen Probleme von Marina d'Or wurden viele Versprechungen aus der Blütezeit des Unternehmens nicht eingehalten. Darüber ist Christina sehr enttäuscht.
Sie haben uns zum Beispiel eine Skipiste versprochen, aber vieles ist einfach auf der Strecke geblieben. Das hier sollte ein Paradies werden. Davon ist nichts passiert.
In der Gegend erhofft man sich mit dem Wechsel hin zum Magic World Resort wieder mehr Leben und auch ein besseres Geschäft. Direkt neben dem Eingang vom Resort befindet sich das Restaurant Kayak. Besitzer Carlos bemerkt zwar, dass wieder mehr Gäste kommen, mehr Profit ist für ihn allerdings bisher noch nicht dabei rausgesprungen.
El único problema es que hoy en día los hoteles siempre venden un paquete.
Das einzige Problem ist, dass sie heute Komplettpakete verkaufen. Für kleine lokale Geschäfte bleibt da nichts übrig. Die Menschen kommen nicht, sie bleiben in der Hotelanlage.
Porque quedan muy encerrados en la zona de los hoteles.
Durch super All-Inclusive-Pakete profitieren die kleinen Restaurantbesitzer der Gegend nur wenig vom dicken Fisch Magic World Resort. Kunden dieser Pakete sind hier vor allem Familien. Zum Beispiel Christian. Er ist mit seiner Familie Gast im Resort.
Del todo incluido, pues que no te tienes que ver en nada, no te preocupas de nada. Simplemente vas a mesa puesta y...
Beim All-Inclusive musst du dich um nichts kümmern. Vor allem mit Familie ist das genau, was man sucht. Komfort. Sich einmal nicht um Hausarbeiten kümmern zu müssen, wie kochen, putzen und so weiter. Das fällt dadurch weg.
Er verlässt das Resort während seines Aufenthalts nicht. Genauso wenig Laura, die ich am Wasserpark treffe.
Wir haben hier alles und sind deswegen noch nicht rausgegangen. Es ist toll hier.
Also habt ihr das All-Inclusive-Modell?
Ja, sogar Ultra All-Inclusive.
Bei den heißen Temperaturen in der Hochsaison locken viele Urlaubsangebote mit Pools zum Abkühlen. Auch im Magic World Resort. Hier gibt es gleich 3 Wasserparks. Umweltschützer Enrique Luque ist mit mir nun an den Strand gefahren und erzählt mir dort von seinen Sorgen rund um den Wassermangel. Natürlich werde das Wasser in den Pools gereinigt und wiederverwendet, aber dennoch verbrauche der Tourismus natürlich einiges an Wasser.
Es que ya no queda agua. O sea, ahora mismo se está echando de agua fósil.
Wir haben einfach kein Wasser mehr. Wir greifen schon mit Brunnen auf sehr tief liegendes Wasser zurück. Das haben wir nie zuvor angetastet. Man muss priorisieren. Trinkwasser und Ernährung ist doch wichtiger als der Tourismus.
Aber ernährt der Tourismus nicht am Ende auch viele?
Klar, es gibt ja verschiedene Formen. Ich weiß nicht, dieser ganze Massentourismus...
Der Massentourismus. In Spanien und in anderen beliebten Reisezielen in Europa gibt es derzeit viel Unmut gegen diese Form des Tourismus. In Barcelona, auf den Kanaren, auf Mallorca, überall Proteste. Luis Miret Pastor, Tourismusexperte an der Universität in Valencia, schildert mir seine Sicht darauf.
Es gibt ein Movimiento muy fuerte aquí en España, ¿no?
Es gibt eine sehr starke Bewegung hier in Spanien, eine Tourismusphobie. Reisen finden wir alle toll, aber wir kritisieren die Urlauber. Ich versuche seit vielen Jahren, schlau daraus zu werden. Die einzige Unterscheidung, die ich bisher gefunden habe, ist die: Der Reisende bin ich und der Touri ist der andere.
Entre turista y viajero. Al final, la única definición al final buena, yo creo que es que el viajero soy yo y el turista es el otro.
Wo Orangenblüten heilig sind und der Massentourismus verschwinden soll. Notizen aus Frankreich und Spanien waren das von Stefanie Markert und Lisa Steck. Und gleich nach den Nachrichten geht's weiter. Wir schauen nach Brasilien. Deutsche Einwanderer in Südamerika. Notizen von Anne Herberg.